Oma hat heute den Tisch für Kaffee und Kuchen, naja, für Kaffee gedeckt und hat etwas Neues entdeckt. Was denn?
Ja, also dieses Tischedecken, das ist ja eine Sache für sich immer. Und dieser gedeckte Tisch ist ein Ort der Leidenschaft, der Zärtlichkeit und der Sternstunden. Und das bedeutet, dass wenn ich nicht allein am Tisch sitze, dann gehe ich mit diesem Tisch ganz kreativ um. Ich überlege, wie ich den Tisch decke, ob ich da mir ganz besondere Dinge überlege. Und diesmal sind es zwei Blätter, weiße Blätter, Größe A4, Kopierpapier. Und diese weißen Blätter werden ab heute unsere Platzdeckchen sein.
Ja, richtig. Mir ist aufgefallen, wir müssen uns noch vorstellen.
Ach so.
Ich bin Anna und neben mir sitzt meine Oma. Und wir machen zusammen diesen Podcast. Mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen.
Ich bin Ingrid.
Ich verschweige immer, dass du einen eigenen Namen hast. Oma reicht.
Ja.
Ja, Oma
Ja.
hat, genau, Oma hat den Tisch gedeckt mit weißen A4-Blättern und dann ist eben ein bisschen was daneben gegangen beim Trinken und jetzt entstehen ganz kunstvolle Wasserflecken auf diesen Papieren. Irgendwie ganz schön, ne? Dass man so einen direkten, also dass direkt da was passiert irgendwie. Es ist nicht so starr und langweilig wie so eine Stoffdecke.
Das ist sowieso immer das ganz Wichtige, dass so ein gedeckter Tisch alles hergibt, damit da was passieren kann. Was zum Beispiel wunderbar ist, wenn Rotwein umkippt. Das gibt so schöne Flecken, die auch nie mehr rausgehen.
Schöne Erinnerung. Und dann hat Oma noch so ganz unbeholfen drei Wörter eingestreut. Vielleicht habt ihr euch gewundert, was Zärtlichkeit, Leidenschaft und Vorsicht und Sternstunden an einem gedeckten Tisch zu suchen haben. Das sind vier Begriffe, die sich Oma auf Papiere geschrieben hat und die hier nun liegen. Die haben was mit dem Thema zu tun, was wir besprechen wollen. Und wo kommen diese Begriffe eigentlich her?
Diese Begriffe kommen aus dem Leben pur. Das sind Formulierungen für Erlebnisse, für tiefgehende Erlebnisse im Leben. Und diese Worte sind einfach wunderbare Worte, weil sie ganz wichtige Dinge auf den Punkt bringen.
Wie bist du auf diese Worte gestoßen?
Diese Worte habe ich, das Wort Sternstunden. Das ist mir über den Weg gelaufen und irgendwann dachte ich, ja, da kann ich was mit anfangen. Es gibt Sternstunden in meinem Leben und das will ich mir mal merken. Die Worte Zärtlichkeit, Leidenschaft und Vorsicht sind mir bei Georg Schnitzler begegnet, einem Freund, und die haben mich so angesprochen und besonders auch, weil es neben den Worten Zärtlichkeit und Leidenschaft noch das Wort Vorsicht gab.
Und so wie du mir das gezeigt hast, gab es ein Bild, das war eine Treppenstufe und unten stand Vorsicht, Leidenschaft, Zärtlichkeit. Was ja direkt mal auch was Unterschiedliches vielleicht ausdrückt, wenn du erstmal die Vorsicht vorne dran hast. Ist vielleicht interessant. Vorsicht, Leidenschaft und Zärtlichkeit. Oder Leidenschaft und Zärtlichkeit, Vorsicht.
Leidenschaft, Vorsicht, Zärtlichkeit.
Oder so. Und die dritte Option, Zärtlichkeit, Vorsicht, Leidenschaft. Ja, meine erste Assoziation zu diesen drei Worten war die Angst vor Bindung. Das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, weil mir ist aufgefallen, ich lebe in einer Generation, wo so vieles möglich ist. Gerade in Corona-Zeit ist es vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber man kann so viele Menschen kennenlernen, so viele Leben leben, so viele Wege gehen. Und was man auf gar keinen Fall will, ist sich zu starr auf irgendwas einstellen. Und so ist das auch ähnlich, zum Beispiel bei dem Treffen neuer Leute. Ich wollte gerade sagen, die Partnersuche, aber das ist schrecklich, weil das ja schon so ein Ziel dann impliziert. Aber wenn man neue Leute trifft, denen man vielleicht auch intim ist, dort ist mir aufgefallen, dass es viele in meiner Generation gibt, die Zärtlichkeit und Leidenschaft immer nur mit Vorsicht genießen können, weil wenn man sich zu sehr darauf einlässt, könnte einen das festhalten und die Flexibilität wegnehmen, weil man sich schlimmstenfalls noch verliebt. Und deshalb versucht immer Zärtlichkeit und Leidenschaft zu erleben, aber gleichzeitig sich im nächsten Moment auch wieder distanzieren zu können. Also das ist natürlich nur ein Modell. Es gibt natürlich Leute, die wollen anderen Leuten ganz nah sein. Das gibt es natürlich auch. Aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, dass sich oft Leute sagen, sie müssen die Nähe mit anderen Menschen mit Vorsicht genießen, bevor man irgendwas reingerät, was dann ganz fest einhält und man dann nicht mehr so frei umhertingeln kann, wie man möchte.
Aber gibt es denn nicht auch am tiefsten Grunde, trotz dieser Dinge, wie du sie beschreibst, gibt es denn nicht doch diese Grundsehnsucht, dass die Leidenschaft, die Zärtlichkeit am Ende da ankommt, dass man ein festes Gegenüber hat?
Bestimmt, aber ich glaube fest, also bei mir zumindest ist fest erstmal was, was mich ein bisschen abschreckt im Moment. Und ich glaube, wir sind einfach eine Generation, die sich nicht viel festlegen muss. Und deshalb ist das so etwas, was einen festhält, immer irgendwie auch etwas, was einen einschränkt. Aber natürlich würde ich dir zustimmen. Am Ende des Tages wäre es am schönsten, wenn man jemanden hat, mit dem man weiterhin so flexibel sein kann, wie man davor war, natürlich. Aber ja, Omi, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du
Was
guckst
denn?
mich nicht an, wenn du
Ach
redest,
so,
sondern du
nee, weil
guckst die
ich.
ganze Zeit nur das Gerät
Naja,
an.
na, ich.
Also, Oma hat
Also.
gerade einen Podcast mit dem Handy. Also können wir jetzt
Ich
sagen,
habe die ganze.
Oma
Ja,
und
stimmt.
Handy.
Nee, nee.
Aber es ist gut, dass ihr mich zu Gast habt. Danke, euch beiden.
Ja. Ja. Kann ich einen kurzen Schwenk nochmal
Ja,
machen?
klar.
Ich möchte mal. Mir ist gerade eingefallen, dass diese Begriffe, die wir heute da an Bord haben, Sternstunden, Zärtlichkeit, Leidenschaft, Vorsicht, dass mir da was einfällt.
Das ist
Und
gut.
zwar, ich hatte in meinem Leben mehrere Sternstunden und vielleicht sage ich mal einfach, was eine Sternstunde ist. Eine Sternstunde ist so ein unverhofftes Erlebnis, dass einem plötzlich eine Tür öffnet in einen Bereich, den man bisher noch nicht betreten hatte, wo es aber eine Grundsehnsucht gibt. Und da erzähle ich eine Sache. Als ich ganz, 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 ganz jung war, 31 Jahre alt, war ich in Potsdam
Moment,
mit.
Moment, was bin ich, wenn das ganz, ganz, ganz jung war, noch ganz
Ja,
hinten
ja,
dran?
ja. Das ist ja nun schon 40 Jahre her. Und da waren wir in Potsdam und sind in eine Kneipe gegangen. Und zu der Kneipe gehörte ein ganz großer Saal. Und da war Tanz. So richtig mit Live-Musik und allem drum und dran. Und da habe ich mit einem Mann getanzt, den ich überhaupt nicht kannte. Wir waren ja in der Gruppe da, aber es war ein ganz, ganz fremder Mann. Und dieser Tanz, der war so innig und so schön. Ich hatte das Gefühl, dass unsere beiden Körper plötzlich ein Körper sind. Und da hat sich bei mir eine Tür geöffnet zu einem zu einer ganz neuen Welt. Und in diesem Tanz war eine Zärtlichkeit, eine Leidenschaft. Und aber irgendwie an irgendeinem Punkt auch eine Vorsicht. So dieses Ding. Ich könnte jetzt diesem Mann total verfallen. Das ist so eine Sternstunde gewesen, wo sich alles miteinander zusammengefügt hat. Und dann war das der eine Tanz und dann blieb das der eine Tanz.
Dann bist du mit Opi nach Hause gegangen.
Ja, und mit den Freunden. Aber ich habe da lange nicht drüber erzählt, und weil das wirklich eine sehr, sehr, auch eine, es war ein sehr intimes Erlebnis. Und ich hätte die Angst gehabt, wenn ich das erzähle, dass das belacht wird oder dass das entwertet wird durch das Erzählen und durch die Reaktion von außen. Es war...
Das klingt nach einem sehr in sich geschlossenen Moment, und ich könnte mir vorstellen, wenn du dir in dem Moment schon bewusst bist, dass du diese Person wahrscheinlich auch nicht wieder triffst, dann kann man manchmal diesen einen Moment noch viel intensiver erleben, weil das ist alles, was ihr habt. Das ist dann in dem Moment so eure Welt gewesen, und dann war es auch wieder vorbei. Und trotzdem können sich beide davon ganz viel mitnehmen. Einfach.
Ja, das ist genauso. Denn es ist ja schon erstaunlich, dass ich nach 40 Jahren immer noch so diese wahnsinnige Sternstunde auch fühle. Ich fühle diesen Tanz, und es ist, das trägt sich durch mein ganzes Leben hindurch, und es war wirklich einmalig.
Was hast du dir denn davon mitgenommen? Also was ist das, was du... Hast du da so eine Erkenntnis für dich? Oder was war der Raum, den du dann betreten hast? Weil du hast ja gerade gesagt, dadurch betritt man einen neuen Raum.
Ja, ich habe einen neuen Raum betreten. Erstens mal, weil ich natürlich irgendwie immer eine Sehnsucht hatte nach so einem Tanz. Und das ist nie passiert. Und was ich mitgenommen habe, diesen Tanz als Erlebnis. Als ein Erlebnis, was aber so sein darf und wo es gar nicht um eine Fortsetzung geht.
Aber hat es auch sowas mit Leidenschaft und aber auch Selbstwahrnehmung zu tun? Weil manchmal denkt man gar nicht, dass man selbst in so eine Situation geraten könnte und dass es so gut mit jemand anderem harmonieren könnte, weil er ja auch auf dich reagiert als Person, weil man sich denkt, ich könnte so eine Spannung gar nicht erzeugen oder so. Das ist ja auch spannend zu wissen, dass das geht.
Ja, wo du sagst und so, das ist natürlich auch eine wunderbare Selbsterfahrung, auf jeden Fall, ja. Dass ich mir ganz, ganz sicher war, dass das auch für meinen Partner ganz schön war. Mhm. Und das ist interessant, dass es auch mir möglich ist, jemandem so etwas zu schenken, und gerade im Bereich Tanzen. Und wo ich ja doch eher irgendwie jemand bin, der gut im Formulieren, Reden, Machen, Tun ist, aber... Und auch gerne tanze, aber dann irgendwie eher rumspringe. Und,
guck mal, du guckst schon wieder nur das Handy an. Ich versuche die ganze Zeit mit dir.
Weil ich dabei denke.
Achso, ja. Das ist wie dann in die Ferne gucken.
Ja, wie in die Ferne gucken.
Na gut.
Stimmt.
Ich habe für die Zuhörer, ich habe gerade Oma ganz sanft meine Hand auf ihre Schulter gelegt und sie hat weiterhin mich nicht angeschaut.
Ja. Vielleicht noch eine Übung fürs Leben.
Als du mich gefragt hast, ob ich auch so eine Sternstunde habe in meinem Leben, habe ich mir gedacht, bestimmt, aber sie fällt mir nicht ein. Und dann bin ich aber in ein anderes Thema dadurch gekommen, und zwar das Thema, dass man mit dem Älterwerden, das ist eine Hypothese und du kannst sie mir bestätigen oder auch korrigieren, dass man mit dem Alter viel sich auch überlegt, wie ist man zu der Person geworden oder wie ist man den Weg gegangen, den man gegangen ist. Also wie sind die Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind. Und in dieser Reflexion oft sich bestimmte Schlüsselmomente auch, ich würde nicht sagen aussucht, die waren schon immer da, aber sich die nochmal bewusst macht oder sich auch nochmal überlegt, wie war das denn damals? Und dass man öfters mal innehält und auch so einen rückwärtsgewandten Blick nochmal hat, öfters zumindest als ich, obwohl wir beide ja auch im Strudel der Zeit oder Personen sind, die so im Strudel der Zeit gefangen sind und machen und tun, wie du gerade gesagt hast. Aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man als junger Mensch ein bisschen weniger diese Rückblicke hat. Kann das sein? Oder vielleicht kommt mir das nur so vor.
Ich meine, die eine Sache, dass man als älterer Mensch, dass die Rückblicke eine andere Rolle spielen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ich bin ja 71 Jahre alt und ich schaue natürlich zurück und überlege, bist du deinen Träumen gerecht geworden? Das ist ja so ein ganz wichtiges Thema. In jungen Jahren hat man Träume, Illusionen, Ideen und diese Dinge und möchte sich selbst gerecht werden und so. Und wenn man ein alter Mensch ist, dann schaut man zurück und fragt sich, bin ich denn diesen Träumen, diesen Ideen, bin ich denen eigentlich gerecht geworden? Das ist so die eine Seite.
So ein Bilanzziehen ein bisschen?
Ja, es hat mit Bilanzziehen zu tun. Jetzt bei mir konkret ist es so, dass es auf der einen Seite dieses Bilanzziehen ist und auf der anderen Seite ist es so, dass ich noch viele Ideen habe aber nicht nur zurückgucke, sondern auch noch in Richtung noch Ideen verwirklichen will und auch nach vorne gucke. Und darüber bin ich übrigens sehr, sehr glücklich, dass ich noch neugierig bin, dass ich leidenschaftlich bin, dass ich zärtlich bin und dass ich Sternstunden vielleicht und hoffentlich auch noch haben werde. Und dass ich lebendig bin noch. Und ich bin in dem Zusammenhang natürlich total dankbar, dass ich mich noch gut bewegen kann und die Träume, die mit einem körperlichen Aufwand verbunden sind, dass ich die versuchen kann, noch zu leben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Antwort war.
Naja, doch, ich habe ja gefragt, ob so eine Rückwärtsgewandtheit allgemein eher da ist bei älteren Personen. Und du hast das ja erstmal bejaht, aber dann noch hinzugefügt, dass deine Vorwärtsgewandtheit, nenne ich das mal, auch immer noch total da ist. Und ja, das mit diesen Träumen, das finde ich interessant. Hat man das erreicht, was man sich vorgenommen hat und so? Ich frage mich, ob man aber auch dazu neigt, sich im Alter immer mehr, wie soll ich sagen, ich meine, dein Charakter hat viel mehr Jahre auch gehabt, sich herauszubilden und zu festigen. Und manchmal finde ich das so spannend, dass man mit Anekdoten über sich selber was anderen erzählen möchte von sich, mit dieser Anekdote. Aber dadurch, dass man diese Anekdote erzählt, sagt man schon am meisten aus. Also, dass du mir zum Beispiel die Anekdote dieser Sternstunde erzählst, dass das deine Sternstunde ist, sagt nicht nur was über dich in dieser Situation aus, Oma, die mit diesem fremden Mann tanzt, sondern auch, dass du mir das mitteilen möchtest, dass du dir das ein Stück weit, also in dem Moment war es ganz sicher eine Sternstunde, aber ein Stück weit auch durch deine Erinnerungsvermögen auch ausgesucht hast, weil unsere Erinnerungen sind ja auch so, dass wir manchmal einfach uns an bestimmte Punkte immer wieder erinnern und die dann auch so fester werden und wichtiger und wir denen nochmal auch noch zusätzliche Bedeutung geben mit der Zeit. So. Und das fand ich halt, oder das ist eine Hypothese, so. Ich glaube schon, dass das so ist. Und das ist mir so gerade dazu eingefallen, während du das erzählt hast. Also, dass man so in zweierlei Hinsicht über sich erzählt, wenn man so Schlüsselpunkte raussucht.
Ja, dieses Erzählen an sich ist ja schon so wie wir das mit unseren Podcasts machen, das ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit, sich nochmal selbst Dinge vor Augen zu führen und sich eine Klarheit zu verschaffen. Ich würde ganz gern nochmal, in meinem Leben gibt es, es gibt noch 3 Sternstunden, die mein Leben in eine neue Richtung geschickt haben. Und ich suche mir da mal eine Sternstunde aus und ich muss mal kurz überlegen, welche ich dann nehme. Ja, dann nehmen wir mal welcher. Die haben alle so eine Wertigkeit.
Das Tolle ist, du könntest jetzt theoretisch 10 Minuten überlegen, weil ich kann schneiden.
Ja. Gut, erzähle ich mal die...
So, Oma hat 20 Minuten Pause gemacht, wir sind wieder dabei.
Ich erzähle total gern eine Sternstunde, die mein Leben nochmal, meinem Leben nochmal einen Schubser in eine neue Richtung gegeben hat. Und das ist Folgendes. Ungefähr vor 15 Jahren war es, dass ein Freund zu uns zu Besuch kam, der Manfred. Und, weißt du, was ich meine?
Nein.
Nee, gut, okay. Also der Manfred kam zu uns und kam in unsere Wohnung. Wir setzten uns in Sessel und der holte dann ganz schnell eine CD raus, eine Musik-CD, und hat gesagt, lass uns mal anhören. Und dann haben wir uns eine Musik-CD angehört, klassische Musik von einer Komponistin, die ich bis dahin gar nicht kannte, Galina Usvolskaya. Und das ist eine russische Komponistin, die ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich sage gleich noch was dazu. Aber jetzt zur Sternstunde. Der Manfred hat die CD eingelegt und diese Musik die hat mich als Person so beschrieben, dass ich die ganze Zeit von der ersten Minute an nur geheult habe. Und der Manfred hat dann auch geheult. Und das war so ein tiefes Erlebnis, dass es da eine Komposition gibt, die mich in meinem Ganzen von A bis Z beschreibt. Mich mit meinen Brüchen, mit meinen ruhigen Zeiten, in all meinen Facetten. Und dieses Erlebnis war so stark, dass ich von dem Punkt angefangen habe, mich genauer zu informieren. Ich habe dann den Sikorsky Musikverlag in Hamburg ausfindig gemacht, wo diese Komponistin ihre verlegerische Heimat gefunden hat. Ich habe die Welt verrückt gemacht, um Konzerte zu finden, zu denen ich dann fahren kann, und habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz, ganz wenige Leute gibt, die diese Komponistin kennen. Selbst in Musikerkreisen, also im Bereich der klassischen Musik, gab es ganz wenige, die sie kannten. Und für mich war sie wirklich die Größte. Und so im Laufe der Jahre haben wir dann die verrücktesten Orte aufgesucht, in Belgien, in Deutschland, also Darmstadt hier, in einer Dorfkirche, wo sie gespielt wurde. Und wir sind nach Zürich gefahren. Das war in ihrem letzten Lebensjahr, wo sie eigentlich selbst nach Zürich kommen wollte und an einem Workshop in der Musikhochschule teilnehmen wollte und wo dann auch Konzerte mit ihren Kompositionen gespielt werden sollten. Und da ging es ihr aber dann schon so schlecht und da konnte sie nicht kommen und ist dann kurz danach in St. Petersburg gestorben. Und das ist immer noch so, dass sie die Größte ist für mich und dass ich immer noch ganz, ganz wachsam bin, wenn Usvolskaya Konzerte irgendwo zu hören sind. Und ich habe da auch die Quelle, wo ich das gut erfahre. Das ist eben der Sikorsky Musikverlag. Und Also diese Galina Oswolskaja, die hat mich in eine ganz, ganz neue und genau in die richtige Richtung geschickt. Und das war eine meiner ganz, ganz großen Sternstunden, dieses Musikerlebnis. Und es ist nicht flacher geworden. Es hat seine alte Kraft behalten in allen Konzerten, die ich gehört habe. Ich wollte dich mal fragen, ob du, ob es bei dir sowas gibt, dass du im musikalischen Bereich, das könnte auch im Bereich der bildenden Kunst sein oder in der Literatur, dass du mal ein Erlebnis hattest, wo Formulierungen genau auf den Punkt gebracht wurden.
Ja.
Und die das ausgedrückt haben, was du empfindest.
Ja, total. Und zwar ganz, ganz frisch ist da noch was. Das ist aber gekoppelt an etwas anderes. Und zwar, du hast mir mal ein Gedicht geschenkt, als das Kind Kind war. Kennst du das Gedicht?
Mhm.
Oh, ich würde das so gern lesen.
Wenn du mal kurz Stopp machst, dann hole ich's.
Ja, wir können. Ja? Denn ich schneide das ja später eh. Ich mache nicht Stopp.
Aber ich muss ja mal finden, dauert eine Weile.
Ist okay. Wir können das auch abwechselnd lesen, wenn du willst.
Können wir auch machen.
Machen wir mal Abschnitt für Abschnitt.
Ja.
Kannst du das denn lesen?
Aber ich muss dann näher rankommen.
Lied vom Kindsein von Peter Handke. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer.
Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins.
Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren.
Als das Kind Kind war, war es die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich, der ich bin, bevor ich wurde, nicht war? Dass einmal ich, der ich bin, nicht mehr der ich bin, sein werde?
Als das Kind Kind war, wirkte es am Spinat, an den Erbsen, am Milchreis und am gedünsteten Blumenkohl und ist jetzt das alles und nicht nur zur Not.
Als das Kind Kind war, erwacht es einmal in einem fremden Bett und jetzt immer wieder. Erschienen ihm viele Menschen schön und jetzt nur noch im Glücksfall. Stellte es sich klar ein Paradies vor und kann es jetzt höchstens ahnen. Konnte sich nichts nicht denken und schaudert heute davor.
Als das Kind Kind war, spielte es mit Begeisterung. Und jetzt, so ganz bei der Sache wie damals, nur noch, wenn diese Sache seine Arbeit ist.
Als das Kind Kind war, genügten ihm als Nahrung Apfel, Brot und so ist es immer noch.
Als das Kind Kind war, fielen ihm die Beeren wie nur Beeren in die Hand und jetzt immer noch. Machten ihm die frischen Walnüsse eine raue Zunge und jetzt immer noch. Hatte es auf jedem Berg die Sehnsucht nach dem immer höheren Berg und in jeder Stadt die Sehnsucht nach der noch größeren Stadt. Und das ist immer noch so. Griff im Wipfel eines Baumes nach den Kirschen in einem Hochgefühl wie auch heute noch. Eine Scheu vor jedem Fremden und hat sie immer noch. Wartete es auf den ersten Schnee und wartet so immer noch.
Als das Kind Kind war, warf es einen Stock als Lanze gegen den Baum und sie zittert da heute noch.
Das, ja, das Gedicht, du hattest ja gefragt, ob es Dinge gibt, die für mich Wichtiges beschreiben.
Ja,
klar.
Wichtig.
Das hat mir total Spaß gemacht, mit dir das zu lesen.
Ja, ja, wir sind ein Team.
Ja. Das berührt in mir so viel. Und du hattest mir dieses Gedicht mal geschenkt. Ich hatte es ausgedruckt und bei mir in der Wohnung immer an der Tür hängen gehabt. Und immer, wenn ich aus der Tür rausgegangen bin, habe ich das Gedicht gesehen. Und vor allem der letzte Satz. Also warf es einen Stock als Lanze gegen den Baum und sie zittert da heute noch. Das ist so ein ja. Da kriege ich Gänsehaut bei diesem Bild, weil das ist für mich so ein Symbol für, da lebt das Kind in dir noch. In dir. Also und diese Ansichten, die du als Kind hattest, die sind nicht verbannt in deine Kindheit, sondern die sind an dich geknüpft, an so wie du die Welt siehst, voller Wunder und Staunen und auch Ängstlichkeit. Und diese Dinge sind auch irgendwie immer noch da. Also so auch der letzte Teil mit so, die Beeren schmecken immer noch gleich und du wartest auch auf den ersten Schnee. Und diese Eigenschaften, die tragen wir immer noch in uns. Und das verbindet mich so richtig mit, mit dem Kern eines jeden Menschen, weil wir alle, ja, alle so eine Kindheit durchlebt haben und dann vielleicht auch nach der Kindheit so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, dass wir uns irgendwie in unterschiedliche Richtungen bewegt haben, aber diese Lanze, die wir alle geworfen haben, die zittert immer noch in uns.
Immer noch, ja.
Und das finde ich so ein tolles Bild. Und dann habe ich vor 2 Tagen das erste Mal der Himmel über Berlin geschaut. So, und ja, da kam das. Ach. Und ich zu meinen Eltern, ich kenne das für dich, für meine Eltern. Ja, das wissen wir, dass du das kennst.
Ja, klasse.
Und eine ganz heiße Filmempfehlung, der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Ganz, ganz toller Film. Und da wird dieses Gedicht das zieht sich durch den ganzen Film.
Ach,
das beginnt mit diesem Gedicht. Man sieht, wie jemand das schreibt. Und der Film endet auch genau mit diesem Satz.
Ach.
Und das ist so, und das nochmal zu sehen, und man muss sich ja vorstellen, wenn man mal sowas gefunden hat, was das für einen gut beschreibt, dann hast du das oben auf einem Thron, da kommt überhaupt nichts mehr dran. Aber dieser Film hat es geschafft, das nochmal positiv darzustellen. Er hat mich nicht enttäuscht, dieser Film. Hätte ja auch sein können, dass ich denke, ey, du nimmst hier mein Lieblingsgedicht und verschandelst das.
Ja.
Aber ich war total positiv überrascht und ja, das hat mich auch berührt, weil dieses Gedicht dann auch wieder zu mir gefunden hat.
Ja.
Das sind so Dinge, die kommen dann wieder und dann merkt man, ach, die gehören dahin und die wollen zu einem.
Da sagst du was total Interessantes jetzt. Es ist wirklich eine hohe Kunst oder etwas ganz Besonderes, wenn man ein Gedicht oder einen Text gelesen hat, der wird dann im Film verarbeitet. Meistens ist man enttäuscht und es wird dann was weggenommen wieder, ja. Aber das ist natürlich ein tolles Erlebnis denn. Und ich, für mich ist auch diese Stelle und die Lanze, sie zittert immer noch, ja. Genau, was du gesagt hast, ja. Denn ich sage auch immer, wir sind alle groß gewordene Kinder. Und da ist zwar eine Menge an Erfahrung dazugekommen, aber das Kind ist, das tragen wir bis zu unserem Lebensende mit uns. Und das ist auch was Wunderbares, wenn das so ist. Das finde ich wunderbar.
Ja, wunderbar.
Ach, ich habe ja eigentlich 2 Sternstunden genannt mit dem Tanzen. Das ist mir ganz wichtig. Und dann auch mit der Galina aus Wolska, ja.
Hast du Lust, deine 3. Sternstunde zu teilen? Oder fällt sie dir nicht ein?
Doch, die Sternstunden, da muss ich gar nicht überlegen. Die sind so in mir verankert, dass ich die so präsent habe.
Hat die 3. Sternstunde auch was mit Kunst zu tun?
Ja, das ist ja mein...
Hat sie was mit Johann Knecht zu tun?
Ja, jetzt weißt du.
Die Geschichte hast du tatsächlich schon mal im Podcast erzählt.
Vorsicht. Ja, die habe ich schon mal erzählt. Ja, stimmt.
Ja, ganz ausführlich.
Ach, das stimmt, Anna. Ja, und ich denke mal irgendwie...
Also Werbung hört in die andere Folgen rein.
Ja, ja, ganz, deswegen habe ich sie auch gesagt. Nee, ich denke mal so, es ist schon nicht selbstverständlich und immer noch ein außergewöhnliches Geschenk, wenn man von einem Erlebnis, das heißt von einer Sternstunde, durchdrungen ist. Ja, bei mir spielt sich so eine Sternstunde im ganzen Körper ab. Im ganzen Körper, in Körper, Seele und Geist. Und das ist wie ein gesamtes Geschehen in mir. Und was eben auch immer seine Folgen für mein weiteres Leben hat. Immer.
Immer.
Ja.
Hast du aber nicht manchmal das Gefühl, dass du, vielleicht sind es da nicht die Sternstunden, wenn du sagst, dass du eine direkte Reaktion darauf hast, aber es gibt doch auch so Momente, die sind total wichtig und so, die triefen nur so von Bedeutung, aber in dem Moment bemerkt man es noch gar nicht, sondern manchmal auch erst in der Rückschau. Es gibt sowas auch.
Klar,
Das
ja.
sind dann vielleicht nicht die Sternstunden, aber das sind Dinge, die dein Leben in Bahn gelenkt hat, wo du in dem Moment gedacht hast, naja, ich gehe jetzt mal hier links lang oder ich mache jetzt mal das heute mal anders und dann hat es ganz viel beeinflusst. So, das finde ich auch immer spannend, wo man merkt, wie variabel das Leben ist und wie zufällig auch und wie die Dinge aneinander gekettet sind, das ist doch unglaublich. Also manchmal staune ich einfach davor, weil dann fühlen sich die Dinge einfach so an, ja, so kommen die Dinge halt so oder so sollte es sein. Und ja, es sollte auch so sein, aber auch 10 Variationen dessen könnten auch sein. Es waren aber nicht.
Ja, das kenne ich auch, ja. Auch wie du es beschreibst und so, ja, dass es gibt Situationen, wo 10 Variationen möglich sind, ja, und ich wähle eine aus und vielleicht hätte ich die Variation 2 genommen, wäre ich in die Richtung weitergegangen.
Bist du jemand der Dinge, also oder was ist deine Beziehung zu dem Wort oder zu dem Konzept oder zu dem Gefühl bereuen?
Bereuen. Ich ergänze dieses Wort bereuen mit dem noch viel ernsthafteren und viel stärkeren Wort Leichen im Keller haben. Wenn ich etwas sehr, sehr bereue und sehr darunter leide, denn kriege ich das nicht so. Ich weiß nicht, ob du jetzt dieses meinst.
Nee, Leichen im Keller ist ja für mich eher so, man hat aktiv eine Entscheidung getroffen, also man hat irgendwas so verbrochen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Aber was ich eher meine, ist bereuen im Sinne von, du entscheidest dich immer, wenn du sich was für etwas entscheidest du dich auch immer gegen und noch viel mehr. Du entscheidest dich immer gegen viel mehr, als du entscheidest dich immer für eine Sache und gegen 100 Sachen. Und es gibt Menschen oder naja, es gibt so bestimmte Denkmuster von Menschen, die das Gefühl haben, ja, sie entscheiden sich für was, aber bereuen es oft am Ende, weil sie hätten eine andere Entscheidung treffen können. Und mich hat nur mal interessiert, ob du jemand bist, wenn du Entscheidungen triffst, dass die dann einfach so sind und du damit arbeitest und das irgendwie okay ist und seine Richtigkeit hat, oder ob du auch so jemand bist, der dann manchmal so zweifelt an den Schritten, die man gegangen ist.
Es gibt in meinem Leben, muss ich jetzt mal sagen, doch Zweifel und ein Bereuen über Wege, die ich gegangen bin und die ich aus, wo ich eigentlich gefühlt habe, wo ich sogar intuitiv gefühlt habe, ich gehe jetzt einen Weg, aber er stimmt nicht ganz, ja. Und eigentlich habe ich es bereut, aber ich bin ihn trotzdem gegangen. Und ich meine, das fängt bei so, das fängt so, man könnte den beruflichen Weg nennen, ja. Ich bin ja, irgendwann landet man in der beruflichen Schiene und fühlt aber, eigentlich gehöre ich woanders hin. Und so als Beispiel.
Aber ist das was du mit dir rumträgst, oder ist das gerade nur
Ja,
eine Überlegung, die du über dieses Wort hast,
nee,
oder?
es ist so dieses konkrete Beispiel, was ich eben genannt habe, das ist nicht nur so eine lockere Bemerkung und so und weil wir jetzt dieses Gespräch haben, sondern das ist schon eine Sache, wo ich denke, es hätte bei mir auch ein richtig gutes Potenzial zum Beispiel für einen journalistischen Weg gegeben und den ich aber nicht gegangen bin, weil ich vielleicht nicht das nötige Selbstbewusstsein hatte, um wirklich konsequent auf diesem Weg zu bleiben und alles dafür zu tun, als Beispiel jetzt einfach mal. Aber das ist ja so ein großes Feld. Und es gibt aber auch im kleineren, in den kleineren alltäglichen Dingen gibt es da auch klar Sachen, die ich bereue und wo ich denke und die ich trotzdem getan habe und dann wirklich auch bereue.
Ich versuche mich irgendwie immer von diesem Konzept zu distanzieren. Was heißt Konzept? Das ist kein Konzept. Aber von diesem Gefühl zu distanzieren. Weil für mich ist das kaum produktiv, eigentlich nur destruktiv, weil für mich der Grund, warum man etwas bereut, ist eine für sich empfundene falsche Entscheidung, aber dann rauszufinden, warum dachte man, ist das falsch und dann einfach, natürlich kann man das so leicht sagen, ja, lern einfach draus und mach's beim nächsten Mal anders, aber das ist tatsächlich das, was ich mir einfach versuche dann mitzunehmen, so, was war das? Ah, okay, aber dieses Bereuen, so, das ist so, was mich doch abhält, die nächsten Schritte dann einfach besser zu machen. Also wenn ich mir immer darüber Gedanken mache, wo ich hätte sein können. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, am Ende des Tages, auch wenn es die größten Umwege sind,
hat alles seinen Sinn, ja.
Kann auch etwas ein Riesenumweg dahin sein, wo du eh hin wolltest. So, auch wenn das erstmal sich anfühlt wie eine Einbahnstraße oder führt doch woanders hin. Und ich glaube, die Energie, sich wieder dahin zu lenken, wo man hin wollte, warum man vielleicht etwas bereut hat, lohnt es sich immer zu investieren in das Gefühl der Motivation oder des Hoffnungsvollen. Und ja, dieses Bereuen, das ist für mich das versuche ich ganz.
Das behindert einen auch irgendwie, ja.
Ja, ich finde das halt auch manchmal sich selber so ein bisschen, ich würde nicht sagen respektlos gegenüber, aber manchmal denke ich mir so, hey, sei doch stolz darauf, was du aus der Situation gemacht hast, wo du jetzt bist. Und wenn du anfängst zu bereuen, dann sagst du dir auch selber, ja, ich hätte es aber eigentlich auch besser machen können. Und dieses ständige sich zu sagen, ja, es ist ganz gut, aber es könnte besser sein.
Nee. Was ich dazu sagen will, ist, das finde ich auch wieder sehr interessant, was du jetzt sagst, ja, weil ich mir letzten Endes, wenn ich meinen Lebensweg betrachte, zu diesem Thema bereuen, sage ich mir irgendwie, schade, dass ich diesen Weg Richtung Journalismus nicht ganz konsequent gegangen bin und alles dafür, aber jetzt kommt das, was du jetzt gesagt hast, aber ich bin trotzdem einen super guten Weg gegangen und hab mir einen anderen Weg gebastelt, der ebenso zu mir passt. Und das ist so die andere Seite, ja. Und bereuen ist, wie soll ich sagen, bereuen, damit stellt man sich wirklich ein Hindernis in den Weg, ja. Das stimmt schon, ne? Da kann man dran kleben bleiben an diesem Bereuen und dann irgendwie auch sich den Weg nicht mehr freigeben für den weiteren Weg.
Ja.
Ich kenne zum Beispiel Leute, die ihr viele, viele Jahre, die ich sie kenne, mit einem Unwillen zu ihrer Arbeit gegangen sind, ja. Und eigentlich immer in diesem Bereuen gelebt haben und aber auch je immer und dann aber in so einem Unwillen auch hängen geblieben sind.
Und den vielleicht auch einfach als Normalität akzeptiert haben. Ja, Arbeit ist halt blöd, montags ist halt immer scheiße, weil man da auf die Arbeit muss. So ist es. Und ich glaube, das ist gefährlich, aber auch verständlich. Natürlich ein Stück weit sollte man das wahrscheinlich auch mit sich tragen, weil sonst ist man... verliert man vielleicht die Fähigkeit, sich auch mit Dingen ein Stück weit zu arrangieren, weil Kompromisse gehören auch immer dazu. Ein Stück weit einen Kompromiss einzugehen, finde ich auch sehr wichtig. Also zu sagen, okay, zum Beispiel ich arbeite, weil ich Geld verdiene, um dann wiederum in meiner Freizeit, die ich mir nehmen kann, mir bestimmte Dinge zu leisten, die mir auch wichtig sind. Das heißt, so eine Kompromissbereitschaft ist schon wichtig. Man kann nicht immer alles sofort und so, aber trotzdem so dieses aufgeben gegen das, was man eigentlich will. Es ist traurig zuzuschauen, wenn Leute sich so in den Trott gebracht haben, dass ihnen suggeriert wird, es geht gar nicht anders.
Ja, wenn ihr ganzes Lebensgefühl davon bestimmt wird, dass sie den für sie den falschen Weg gegangen sind, ja. Und man trägt es ja auch dann in seine Ausstrahlung mit sich rum. Und
Man trägt das in seiner Ausstrahlung mit sich rum. Frage: Inwieweit findest du es legitim, sich von Menschen zu entfernen, die sehr unglücklich mit sich selbst sind, damit man sich nicht mit in dieses Unglück ziehen lässt?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das hängt wahrscheinlich ganz davon ab, welche Bedeutung dieser Mensch für einen hat und was meinst du dazu?
Das, was du gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man zu dem Schluss kommt, dass die Verbindung vielleicht nicht so stark ist, wie man auch sie gern vielleicht hätte, wenn es möglich wäre, dann finde ich es auch wichtig, sich selbst sozusagen gegenüber einen Gefallen zu tun und zu sagen, das ist eine Beziehung, die mich nur runterhält und das ist etwas, wovon nicht beide Seiten gleichermaßen profitieren, weil so sollte es sein. Natürlich sollte man guten Freunden durch schwierige Zeiten helfen. Das auf jeden Fall. Das würde ich nie sagen, dass das nicht angebracht ist und nicht richtig und dass man manchmal dafür auch Opfer bringen muss, wenn man möchte. Aber was ich glaube, was sehr wichtig ist und wo man kann selber auch nur helfen, wenn es einem selber gut geht. Und wenn man in so eine Spirale mitgefangen ist von jemandem, dem es nicht gut geht, dann kann man auch nicht Helfer sein. Und so dieses Ding von wegen, sich dann dem Ganzen zu entziehen, weil das so eine Eigendynamik schon bei der Person entfaltet hat, wo man überhaupt gar nicht mehr den Fuß zwischenkriegt und das sich dann sozusagen die Person zu diesem Problem wird, sich dann davon zu entfernen, finde ich sehr wichtig. Und ich finde es halt manchmal total spannend zu beobachten, wie Personen sich leichter tun, tatsächlich sich von zum Beispiel PartnerInnen zu trennen, wenn es diese Argumentation gibt, ja, man ist nicht mehr in sich ineinander verliebt oder so, oder das funktioniert intim nicht, oder da ist Eifersucht oder irgendwas passt halt nicht. Aber zum Beispiel sich von FreundInnen zu entfernen, wenn es auch nicht mehr passt, weil die Person sich vielleicht verändert hat oder man merkt, das ist toxisch oder das ist nur noch eine Belastung, dass das viel, viel schwieriger ist oft. Also so habe ich das so mit einem Freund oder einer Freundin Schluss zu machen sozusagen, weil es beiden nicht mehr so gut tut. Finde ich irgendwie also, total.
Ich kenne das aus meinem ganz eigenen Leben, kenne ich ein Beispiel. Da gibt es eine Frau, die ihr Unglück und ihre Bitternis regelrecht pflegt. Was du hast es gesagt, die es zu ihrem eigenen macht, ja. Und wo eigentlich immer nur Bitternis und Klagen ist und so. Und ich habe dann eine ganze Weile und so da dachte ich, na ja, irgendwie da. Das muss ja wohl mal irgendwie eine Aufwärtsbewegung bekommen in einer positiven Weise und so. Aber das verselbstständigte sich immer mehr, dieses Unglücklichsein. Und das ging dann über lange, lange Zeiträume. Und ich muss sagen, ich habe mich da selbst auch nicht mehr wiedergefunden in der Beziehung. Und habe mich dann auch distanziert. Weil da gab es dann auch keine Schnittmengen mehr.
Aber das Interessante ist, jetzt hat sie das auch erkannt, dass es da keine Schnittmengen mehr gab, oder war das, wo du Schluss machen musstest, sozusagen, weil von der anderen Seite noch dran festgehalten worden ist? Ich glaube, das kann nämlich ganz, ganz schwer sein.
Das Ding ist, es war eigentlich eine Sache, die von meiner Seite aus passiert ist. Und dass ich mich zurückgezogen habe, das wäre im Grunde auch Quatsch gewesen, darüber zu sprechen. Und irgendwie, normalerweise stehe ich ja immer auf Sprechen und Klarheit schaffen und so. Und aber in dem Falle hatte das so einen eigenständigen Charakter bekommen, diese eigene Unglückspflege, dass es da für mich auch gar keinen Ansatzpunkt mehr gab. Und
Unglückspflege, das ist total geniale Wort, das passt sehr gut. Ja, Unglückspflege. Ich will nicht dein Unglück pflegen, aber ich würde mal langsam Schluss machen.
Gut. du pflegst damit mein Unglück nie.
Gut. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Reinhören. Tschüss.
Tschüss.